Diese Folge wird unterstützt von M&T Metallhandwerk. Mehr Technik, mehr Tiefe, mehr Tipps.
E-Show. Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität.
Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und ich begrüße heute bei mir zu Gast Dirk Schäfer. Er ist Produktentwickler bei Nidax. Hallo Dirk.
Ja, hallo Max.
Dirk, damit dich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ich selbst auch mal ein bisschen besser kennenlernen, stell dich doch gerne einfach mal in ein, zwei, drei kurzen Sätzen vor. Was machst du und wer bist du?
Ja, also Dirk Schäfer ist mein Name. Ich arbeite jetzt im 32. Jahr für die Firma Nidax, bin dort für Zertifizierungswesen und Standardisierung zuständig. Standardisierung heißt Normungsarbeit national, europäisch und international. Bin beim DIN in einem Bauausschuss, übrigens stellvertretender Vorsitzender in diesem Ausschuss, und mein anderes wesentliches Gebiet ist der bauliche Brandschutz, hier insbesondere der Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Und das ist auch meine Fachkompetenz, die ich auf europäischer Ebene in einer Working Group einbringe, der ich vorsitze.
Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Es soll nämlich um Brandschutz gehen und darum, dass sicherheitsrelevante Systeme, wie zum Beispiel jetzt eine Notbeleuchtung oder ein Rauchabzug, trotz Brand weiter funktionieren. Da muss die Stromversorgung einfach gewährleistet sein. Kannst du diese Situation, über die wir jetzt sprechen, einmal beschreiben? Wo liegen da die Herausforderungen jetzt in der Installation für den Elektrohandwerker?
Ja, gerne. Würde ganz gerne, aber zuvor gerade noch eine kleine Kleinigkeit dazu sagen. Also der bauliche Brandschutz in Deutschland ist ein sehr, sehr komplexes Regelwerk, sehr fein verzahnt, und man kann nicht nur eine Sache betrachten, man muss es in seiner Gesamtheit betrachten. Mhm. Und da haben wir auch in Europa eine sehr große Vorbildfunktion. Man kann wirklich sagen, dass europäisch unsere Bauvorschriften in diesem Bezug, sehr stark adaptiert werden und bereits aufgenommen wurden, oder man uns in vielen Aspekten auch gerne folgt.
Das heißt, Deutschland ist da auch teilweise Vorreiter.
Richtig, ganz genau. Und was die Aufrechterhaltung der Stromversorgung ist ein Aspekt. Also erstmal Brandfortleitung generell zu vermeiden. Brände kann man nicht vermeiden. Sie entstehen. So, aber wenn sie entstanden sind, müssen sie auf den kleinstmöglichsten Raum begrenzt werden. Das ist das Ansinn der Vorschriften. Und und ein Puzzlestein von dem Ganzen ist halt eben dafür zu sorgen, dass die Stromversorgung für wichtige Einheiten, Bauteile bestehen bleiben. Das heißt Fluchtwegbeleuchtung, Alarmierung, aber auch Feuerwehraufzüge und Druckerhöhungsanlagen in Treppenhäusern etc. etc. funktionieren oder Türen schließen automatisch. Das ist eigentlich heute Stand der Dinge. Und bin ich in meiner Eigenschaft bei den Nidax halt eben für die Aufrechterhaltung von Stromversorgung über die Jahre zu einem Fachmann gewachsen.
Okay. Diese Systeme, die findet man doch eigentlich überall, oder? Also eigentlich in jedem öffentlich genutzten Gebäude oder teilweise auch im Privaten sind ja solche Systeme Standard, oder?
Im Privaten, im kleinen Eigenheim oder zwei, drei Familienhäuser eher weniger untergeordnet, bis gar nicht. Es ist an Gebäudehöhen auch gebunden, und ohne da jetzt auf die Einzelheiten eingehen zu wollen, aber alle Gebäude, alle Objekte, in denen es zu Menschenansammlungen, hohe Sachwertkonzentrationen kommt, dort ist es eigentlich ein Muss, und da geht gar nichts dran vorbei. Und um schon mal deiner Frage, die du auch damit gestellt hast, wo die Herausforderungen diesbezüglich, oder vielleicht noch ein Satz vorher. Also wir reden hier von Systemen. System heißt, dass wir hier nicht ein Kabeltragsystem, ein Cable Management System und ein Kabel separat betrachten. In Deutschland ist das eine Einheit. Sie werden auch als Einheit geprüft. Auf Details können wir später kommen. Und dass es funktioniert oder durch Prüfungen nachgewiesen wurde, dass es funktioniert, darüber gibt es dann von den entsprechenden Instituten denn auch sogenannte Verwendbarkeitsnachweise, in unserem Fall dann allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Und und die sind eigentlich der wesentliche Bestandteil der Bereiche, die wir mit unserem Brandschutz abdecken, den wir dem Markt bieten. Und da stellen sich auch genau die größten Herausforderungen von unseren Kunden dar. Denn diese Dokumente zu lesen und zu verstehen und dann aber auch umzusetzen, da treffen manchmal dann doch zwei Universen aufeinander, die sehr, sehr konträr sind.
Okay, das heißt, die größte Herausforderung ist dann vielleicht gar nicht der Einbau, sondern alles, was damit zusammenhängt, erstmal verstehen zu können, was gilt jetzt hier? Ist das tatsächlich jetzt der Punkt, über den wir am Anfang sprechen sollten?
Ja. Man muss dabei aber unterscheiden. Man hat ja die bauvorbereitende Ebene, Gewerke, Planung, Architekten. Dann hat man die ausführende Ebene und die andere Ebene dann später die User, die Anwender von den Sachen. Das ist wieder eine andere Kiste. Beschränken wir uns mal einfach auf die Anwender. Unsere Kunden sind Installateure und ich denke, das sind die es umsetzen müssen, die Dokumente umsetzen müssen, aber auch dann die Errichtung durchführen. Und da liegt die Krux, weil ich sage immer, spätestens nach den ersten 10 Meter der Installation kommt eine bauliche Situation, die ich nicht mehr mit dem Papier selbst in Einklang bringen kann. Und da kommt dann halt eben der Punkt, an dem unsere Kunden dann auch entweder selbst weitermachen, weil sie genügend Erfahrung haben, selbst weitermachen ohne genügende Erfahrung oder von vornherein so vorsichtig sind und sich an uns wenden, um hier einen entsprechenden technischen Support abzufragen.
Okay. Das heißt, beim Thema Brandschutz, man muss da schon genau arbeiten. Also da kann man nicht einfach irgendwas improvisieren, sondern das muss alles so laufen, wie es in den verschiedenen Normen, in den Regelungen festgelegt ist.
Ganz genau. Ich sage mal, das Portfolio von uns umfasst, was Cable Management Systems, Kabelverlegesysteme, Kabelführungssysteme angeht, insgesamt weit über 50.000 Produkte. Aber es sind nur vielleicht roundabout 500 oder 800 Produkte, die für den baulichen Brandschutz verwendet werden können. Es könnten auch andere, aber nur für die besteht auch ein Nachweis, dass es dann mit den entsprechenden Kabel funktioniert.
Okay. Können wir mal über verschiedene Lösungen sprechen? Jetzt mal ganz konkret, was jetzt ein Elektroinstallateur beim Thema Brandschutzinstallation von verschiedenen Systemen und die Brandschutzsicherheit für Auswahlmöglichkeiten hat. Wie kann man denn sowas installieren, was mit den Regelungen konform geht?
Gut, ich sag mal, erst muss er sich ja, oder er weiß es ja durch die Ausschreibung und dann auch durch die entsprechenden Baupläne, was für eine Leistung oder welches Kabelvolumen er zu bewältigen hat. Es gibt ja Bereiche, da habe ich ein sehr hohes Kabelaufkommen und irgendwann wird es immer weniger über jede Etage höher und höher in Verteilung in die einzelnen Flure, in die einzelnen Räume, wird es immer geringer und dementsprechend und ich habe ja nicht nur eine horizontale Ebene, in der ich die Kabelverlegung ausführen muss, sondern ich habe ja auch eine vertikale Ebene. Ich muss ja nun irgendwie auch aus dem Keller von der Zuleitung, gehen wir mal nicht davon aus, dass heute noch über Dachstände eingespeist wird, sondern die Zuleitung von entweder separaten Gebäude an außen durch den Boden in ein Untergeschoss und von da aus die Verteilung nach oben über alle Etagen geht. Und sage ich mal, weiß er, dass er sich mit einer Schelle als Lösung oder einem Rohr als Lösung bedienen kann, sondern sich eher hier umschauen muss, wie er die Kabelmenge bewältigt bekommt mit einem geprüften System. So, und da, muss er Ausschau halten nach einer Kabelrinne, einer Kabelleiter, der größtmöglichen Breite, die ihm geboten ist. Die Räumhöhen sind im Grunde genommen im Markt alle fix. Das hat was zu tun damit, dass die Norm eigentlich von jeher die Holmhöhe auch Breiten vorgeschrieben haben. Da sind wir Hersteller aber alle von abgegangen, weil es damals wie es entstanden ist in der Mitte der 80ern, hatte das alles eine Berechtigung. Nur in 30, 35, 40 Jahren lernt man natürlich auch dazu. Man weiß, dass man die Physik nicht außer Kraft setzen kann, aber auf der anderen Seite man aber auch die physikalischen Grenzen trotzdem ausloten kann und sollte, um hier auch, sage ich mal, praxisorientierte Lösungen zu bieten. Und ja, genau das haben wir gemacht. Und genau das, sage ich mal, kommt den Kunden heute zugute. Irgendwann kann er auf schmäleren, leichtere Abhängesysteme gehen. Dann kann er irgendwann sagen, jetzt hier habe ich einen Sichtbereich oder im Bereich, da muss ich dies und jenes in architektonische Aspekte berücksichtigen. Mhm. Dann kann er auf kleinere Kanäle ausweichen, die auch in entsprechende Farben beschichtet sind, damit halt eben dieses orange leuchtende Kabel, sag ich mal, das Auge nicht in irgendeiner Form
also negativ spielt dann eine Rolle.
Natürlich. Gerade in Verwaltungsgebäuden oder repräsentativen Gebäuden, Museen oder in Zweckbauten mehr, wie Krankenhäuser oder sowas, sag ich mal, da sieht man es von außen eh nicht, weil ja alles über Brandschutzdecken abgehangen ist, was nochmal ein separates Thema ist. Auch schwierig, da viele Schwierigkeiten sind. Die größten Schwierigkeiten haben unsere Kunden eigentlich im Bereich von Zwischendeckeninstallation und bei der vertikalen Kabelführung. Das sind die Herausforderungen schlechthin.
Und wie man diese Herausforderungen löst, das hast du jetzt gerade beschrieben, gibt es verschiedene Systeme, die man da wählen kann. Von was ist denn abhängig, welche Lösung ich nehme? Hängt das damit mit dem konkreten Auftrag ab, oder was sind die Rahmenbedingungen, sage ich mal, auf die ein Installateur achten muss?
Also das Gebäude ist ja das Bauvorhaben ist ja an eine Nutzung gebunden. Und aus der Nutzung heraus ist natürlich ganz klar, wo was zur Verfügung stehen muss. Und dementsprechend habe ich Leitungsmengen. Ergeben sich Leitungen, eine Anzahl von Leitungen. So, und dementsprechend, sage ich mal, muss ich das Kabelverlegesystem auswählen. Es hat weniger persönliche Hintergründe als vielmehr die Leistung. Merkmal, die gefordert, die dieses Gebäude erfüllen muss, die müssen erfüllt sein. Und da reden wir dann halt eben auch von entsprechende Mengen von Kabeln. Und da reden wir nicht von 3 oder 5 Kabeln. Ein Bauvorhaben, das ich mal vor nicht allzu langer Zeit in einer Ortsbesichtigung besichtigt hatte, 4 Untergeschosse und dann eine ganze Reihe Obergeschosse, sehr viele Obergeschosse. Und da war in einer Ebene der Tiefgarage eine wundervoll verlegte Installation, aber mit Schellensystem, weil halt eben durch die Bauhöhe kommt man nicht abhängen, dann hätten die Autos, die dort parken sollten, sicherlich am Stielende gekratzt. Also musste man eine Lösung, das ist auch ein Aspekt, natürlich auch Raumhöhen sind ein Aspekt, weil ich sag mal, auch in dem Fluchtweg in der Tunnelanlage sind oft die Tunnelröhren jetzt für die Evakuierung, die separat sind, durch diese grünen Barrieren zugänglich sind, sage ich mal, auch jetzt nicht unbedingt 3 Meter hoch. Die hatten, und wenn man da jetzt, sage ich mal, auf 2,20 Meter einen Meter langer Stiel abhängt, dann besteht natürlich größte Gefahr, dass die Leute in ihrer Panik sich dort die Schädel anschlagen. Und all diese Aspekte sind natürlich auch zu berücksichtigen. Ne? Und was ich aber sagen wollte mit dem Bauvorhaben, da lagen mindestens 40, 50 Leitungen, einen armdicken Querschnitt nebeneinander parallel verlegt. Oh, und das war jetzt im Untergeschoss. Das war aus dem Bereich der Zuführung, aus dem elektrischen Betriebsraum, wo dann die Verteilung über die 57 Geschosse ging.
Boah, okay, ja, das ist natürlich schon was Besonderes, auch das so zu lösen. Was kann man denn für Tipps an die Elektrohandwerker rausgeben? Was würdest du jetzt als Experte aus deiner Erfahrung sagen? Wie geht man an dieses Thema ran, wenn man sich mit dem Brandschutz von elektrischen Anlagen beschäftigt?
Das ist schön, dass man Gelegenheit hier hat, da mal Tipps zu geben, weil ich sage mal, häufig wird etwas blauäugig einfach losgestartet.
Dann hast du jetzt die beste Gelegenheit hier.
Ja, genau. Und was ich immer wieder in den, ja, mittlerweile den Bereich Brandschutz mache ich seit 25 Jahren mit großer Leidenschaft, was ich immer wieder feststellen muss, auch bis auf den heutigen Tag, ist, dass kurz vor der Abnahme eines Bauvorhabens durch den Prüfsachverständigen Anrufe, E-Mails kommen. Ich brauche unbedingt noch den Verwendbarkeitsnachweis XYZ oder ich brauche dafür die und die Installation. Und okay, anhand der Formulierung merke ich schon, er hat installiert und weiß gar nicht, was er installiert hat. Er hat zum Zeitpunkt, dem Beginn, oder eigentlich auch noch, er muss sogar einen kleinen Tick vorher anfangen, hätte diese Verwendbarkeitsnachweise, also sprich die allgemein beaufsichtigten Prüfzeugnisse für die Tragsysteme und die Kabel, schon haben müssen, spätestens wie er den Zuschlag für das Bauvorhaben bekommen hat, für die Ausführung. So, spätestens da hätte er ansetzen müssen und sagen, so, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ich weiß, die Kabelmenge, die kriege ich raus, die sind durch die Elektroplanung gegeben, aber mehr auch nicht. Es wird da nicht gesagt, du brauchst die und die. Da werden auch Rinnen vorgeschlagen und Abhängesysteme, aber die stehen häufig auch im Widerspruch zu dem, was tatsächlich umsetzbar ist. Und jemand, der erfahren ist im Installationsbereich, der weiß, ich muss da erst gucken und erst mal fragen. Aber es gibt zu viele, an denen kann ich wirklich nur ans Herz legen. Leute, beschäftigt euch mit den Vorschriften vorher. Guckt, fragt. Fragt mich, fragt meine Kollegen, fragt den Planer. Viele Planungsleistungen sind ungenügend ausgeführt und bedürfen eigentlich einer Nacharbeit. Und nicht erst anfangen und dann, sage ich mal, sich wundern, dass die Abnahme nicht erfolgt, weil es einen erheblichen Mängelbericht gibt, größeren Umfangs, von denen ich sehr viele kenne, weil dann werde ich allerspätestens dann werde ich mit ins Boot genommen. Und dann ist die Panik groß, weil ich sage mal, erstens mal viel Geld für die Nachrüstung, für die Änderung, für die Kompensationsmaßnahme da sind. Und andererseits auch der Druck, sage ich mal, Konventionalstrafe zahlen zu müssen, weil das Bauvorhaben nicht in Betrieb gehen kann, wie eigentlich vorgesehen war.
Okay, wo findet man denn dann mehr Informationen? Du hast jetzt schon gesagt, ja, ruft mich an. Also an dich kann man sich wenden bei NIDAX.
Definitiv.
Was gibt es noch für weitere Möglichkeiten, um sich zu informieren?
Ich sag mal, es gibt sicherlich die Möglichkeit, auf unserer Homepage, auch auf der Homepage der Wettbewerber, sich umzugucken und dort die Informationen zu sammeln. Also wir haben einen exzellenten Katalog, der nennt sich Fire Protection, der umfasst fast 400 Seiten, gespickt voll mit Informationen, aber installationspraxisorientiert, kein Theoretikerkram. So, das ist schon mal Nummer eins. Wir geben dann auch viele Hinweise, die in keinem ABP, also allgemein baustischen Prüfzeugnis, zu finden ist. Weil die dürfen, in dem ABP darf nur das drinstehen, was letztendlich durch Prüfung belegt wurde. Es dürfen keine Interpolationen gemacht werden. Es dürfen nicht Sachen auf kalten Weg übertragen, die zwar vom logischen Menschenverstand eigentlich impliziert sind, dürfen dort aber explizit nicht ausgedrückt werden. Da hat das DBT, das Deutsche Institut für Baustofftechnik in Berlin, vor vielen Jahren, ja mittlerweile fast 15 Jahren, den Deckel drauf gemacht und den Instituten ausdrücklich solche Dinge untersagt. Man muss auch sagen, einerseits zu Recht, weil es gab einen Wildwuchs, der dann auch, sage ich mal, manchmal sehr fraglich war, ob das hier noch wirklich Sinn macht oder wir den Bereich Sicherheit nicht schon verlassen haben.
Also Informationen einholen, sich Gedanken machen über das Projekt im Vorfeld, spätestens bei Auftragserteilung. Das nehme ich jetzt mal als Tipp mit.
Ja, und vielleicht noch beim DBT selbst, aber man kann es auch einfach durch die Schlagworte bekommt man teilweise auch über Wikipedia ziemlich viel heraus. Also ich sage mal, eine LBO, eine Landesbauordnung, die ist sicherlich jedem Installateur bekannt. Wenn er allerdings das Bundesland, in dem er heimisch ist, ansässig ist, verlässt, sollte er auch die LBO des anderen Bundeslands zumindest dahingehend checken, dass es da keine Abweichung gibt. Es gibt geringe für die Abweichung. Dann soll er die MLR, die Musterleitungsanlagenrichtlinie, ist es ein Muster. Die Übernahme heißt in die Landesbaurecht, heißt LAR. Damit soll er sich beschäftigen. Ist jetzt kein üppiges Papier, sage ich mal. Ich weiß aktuell, glaube ich, sind 30 Seiten oder 35 Seiten. Er muss auch nicht alles lesen, weil es Elektriker geht in ja den Bereich von der Gasinstallation oder von der Abwasserinstallation nicht wirklich was an. Und weil das ja auch Leitungsanlagen sind im Sinne der LAR. Aber die wenigen Absätze, die sollte er kennen. Und da sollte er auch mit Spitzenverstand ein paar Fragen stellen, weil das wird auch häufig schon in der Planung unzureichend berücksichtigt. Sagen wir, hier geht es im Grunde genommen um sicherstellen, dass in einem Gebäude, in dem ein Brand ausgebrochen ist, eine sichere Evakuierung möglich ist. Dass Menschen, sage ich mal, das Gebäude verlassen können. Und dazu werden dort Maßnahmen beschrieben, die erfüllt sein müssen. Und ja, und wenn man nicht allzu naiv ist, weiß man auch, dass wenn es brennt, sich alle Materialien stark verformen. Und nur der Gedanke daran muss uns aufhorchen lassen und sich selbst die Frage stellen, ich kann die Rinne jetzt aber nur 3 Zentimeter von der Unterdecke, der Brandschutzdecke entfernt installieren. Was passiert im Brandfall? Geht das überhaupt? Mhm. Genau, wenn er da keine Antwort drauf findet, dann bin ich oder mein Kollege der Herr Mauer sicherlich der beste Ansprechpartner, um ihm da aus der Misere zu helfen.
Okay. Dirk, gibt es denn zum Abschluss noch irgendwas, was du loswerden möchtest zum Thema Brandschutz, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen sollten? Irgendwas, was immer wieder auftaucht? Du hast jetzt schon einige Punkte genannt, aber fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, ja, also damit müssen wir hier mal aufräumen?
Ja, ganz genau. Du hattest noch eine Frage schon mal in mir zukommen lassen. Worin liegt der Unterschied oder die Unterschiede zwischen Normtragekonstruktion und kabelspezifische Lösung? Das ist vielleicht noch ein Thema, was ich gerne hier an der Stelle anschneiden möchte. Die Normtragekonstruktion beruht auf den restriktiven Vorgaben der DIN 4102 Teil 12. Ich will da jetzt nicht alle Details aufzählen, aber da ist so gut wie alles geregelt. Der Befestigungsabstand, der maximale Kabel Eigengewicht, ist der Lochanteil einer Kabelrinne wird definiert, die Materialstärken der Rinne der Kabelleiter werden definiert, Sprossenabständen etc. etc. Hast du als Hersteller, sage ich mal, ein solches System erfolgreich mit einem Kabelhersteller geprüft? Dieser Kabelhersteller prüft dieses System mit einem Wettbewerber, auch erfolgreich. Und der Wettbewerber, sage ich mal, hat mal irgendwann noch mal das System auch mit einem anderen Kabelhersteller. So liegt dann irgendwann ein Pool an Informationen zusammen, dass man sagt, okay, dieses Tragsystem kann als Normtragekonstruktion klassifiziert werden, muss nicht mehr explizit mit jedem Kabelhersteller geprüft werden. Voraussetzung ist aber, dass der Kabelhersteller in seiner Zulassung für die Kabel explizit darin stehen hat, dass diese Kabel auch auf einer Normtragekonstruktion verlegt werden darf. So, damit fertig. Dieses System, Normtragsystem, ist aber relativ weit von den in den letzten 20, 25 Jahren in der Praxis tatsächlich angewendeten Verlegesystemen entfernt. Viel zu restriktiv, viel zu geringe, viel zu viel Material, viel zu viele Elemente zur Abhängung mit Gewindestab und sowas.
Okay.
Und deshalb gibt es noch diese kabelspezifischen Lösungen. Und dort ist es halt eben so, dass ich jedes Tragsystem, kabelspezifische Tragsystem mit jeder Kabelbauart eines jeden Kabelherstellers prüfen muss. Das heißt, hier habe ich natürlich auch einen überproportionalen Aufwand an Prüfung durchzuführen. Mhm. Aber wir bieten dadurch unseren Kunden, sage ich mal, Vorteile, enorme Vorteile, weil stell dir vor, du hast ein Abhängesystem, alle 1,20 Meter 3 Löcher im Beton zu bohren und du könntest aber auch mit 1,50 Meter mit 2 Löchern auskommen und dann nicht nur 10 Kilo, sondern 25 Kilo zum Beispiel mal verlegen und nicht nur auf einer 300, sondern einer 400er Rinne, dann bieten sich natürlich solch enorme Vorteile für den Kunden, dass auch die Normtragekonstruktion so gut wie gar nicht mehr in der Anwendung ist. Ganz seltenen Fällen.
Hört sich jetzt so an, als wäre die Normtragekonstruktion so ein bisschen aus der Mode gekommen. Als wäre
das richtig, so Überbleibsel richtig. Richtig. Sie wird aber, sie wird im Grunde genommen, gut, das ist noch so, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Die Normtragekonstruktion wird auf jeden Fall im Bereich der Schellenverlegung, vor allem in der vertikalen Verlegung gebraucht. Die Norm sagt ja aus, dass horizontal geprüfte Kabelanlagen auch für die vertikale Kabelführung verwendet werden dürfen.
Ja.
Das heißt, die Kabelleiter, so wie wir es in der Normtragekonstruktion geprüft haben, kann auch als Steigetrasse im Vertikalen verwendet werden. Und dieser Part ist auf die vertikale Kabelführung basiert bis auf den heutigen Tag eigentlich auf der Normtragekonstruktion.
Okay. Dirk, danke, dass du das nochmal klargestellt hast und da nochmal drauf eingegangen bist, was es da für verschiedene Systeme gibt und für Lösungen und was Vor- und Nachteile sind. Du hast die Entwicklung jetzt in den letzten 30 Jahren mitbekommen, was Brandschutz anbelangt.
Ja.
Ist das ein Markt, der sich einfach auch immer weiter entwickelt, wo es immer weitere Innovationen gibt, um... Du schüttelst schon mit dem Kopf, das heißt, ist man da tatsächlich jetzt an dem Punkt, wo man sagt, wir haben alle Möglichkeiten zum Brandschutz ausgeschöpft?
Also physikalisch liegen wir im Moment, sage ich mal, an der Grenze dessen, was machbar ist. Also von der Kabelseite her und auch von der Tragsystemseite her. Wir haben das Ganze, und ich muss auch ehrlich sagen, alles andere, weitere Sachen, wir haben natürlich, wir gehen immer mal wieder einen Schritt weiter, aber ich sage mal, irgendwann kriegt man auch das Gefühl, dass man hier sinnlos Geld verbrennt, das mal so zu formulieren, weil so ein Brandofen ist da, sage ich mal, jetzt auch nicht
wortwörtlich ganz verbrennt, ne?
Ja, das ist ja auch jetzt nicht gerade eine kleine Sache. Das ist ja nicht etwas, was ich in einem kleinen Labor auf Labortischgröße habe. Du musst dir vorstellen, du hast einen Raum, der ist 3 Meter breit, 4 Meter lang und 3 Meter hoch. Und dort wird eine Installation vorgenommen, die die Realität nachbildet. Mhm. Und dann wird dort mit 1,5 Megawatt Heizleistung die Temperatur innerhalb von 30 Minuten von Raumtemperatur auf 850 Grad angehoben. Und nach 90 Minuten haben wir eine Temperatur von fast 1000 Grad. In der Zwischenzeit haben wir 3600 Liter Heizöl verbrannt. Nur mal um so ein...
Okay.
Und das ist sehr, sehr teuer.
Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, also klar, Entwicklungen laufen weiter, aber so in dem Rahmen, in dem geringsten Rahmen wie nötig.
Genau.
Na, aber trotzdem.
Manchmal auch gerade kundenspezifisch. Es gibt tatsächlich auch gut, Bauvorhaben, sage ich mal, wo es erforderlich ist, noch einige Parameter vom Rande her zu betrachten oder aufgrund der Location. Ich sag mal, wenn ich in den Alpen bin, in bestimmten Bereichen, im Berg drin bin und dort auch, sag ich mal, Erdbebenhäufigkeit höher ist und allein das Verlegematerial, was diese Erdbebensicherheit angeht, sag ich mal, erfüllen muss und dann aber zu einem System führt, was nicht brandschutzgeprüft ist, dann, sage ich mal, müssen wir dann natürlich dann kundenspezifisch nachlegen und dann entsprechend dort mit Brandprüfungen, sag ich mal, den Nachweis führen, dass das, was installiert wurde, beziehungsweise die Empfehlung geben, die Kombination kannst du getrost einbauen und du bist auf der sicheren Seite.
Also auch individuell kann man da eine Beratung machen und
ganz
spezifisch. Genau. Okay. Dirk, ich würde sagen, wir belassen es für heute mal bei diesem Interview und ich danke dir ganz recht herzlich, dass du uns
ich
da mal einen
auch,
Einblick
dass
gegeben
ich,
hast.
Ja, ich danke auch.
Sehr interessantes Thema und ja, wer weitere Informationen möchte, bei euch bei nidax.com gibt es sämtliche Infos zum Thema Brandschutz und was man für Möglichkeiten hat, da gerne einfach mal reinklicken oder bei dir einfach mal durchklingeln, wenn man konkrete Fragen hat. Dirk, ganz lieben Dank und alles Gute, bis bald.
Ja, dir auch alles Gute, bis bald. Ciao.
Danke, ciao.
Das war's mit der E-Show. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt von M&T Metallhandwerk. Mehr Technik, mehr Tiefe, mehr Tipps.